immer besser heißt für uns, dass Technologie die Menschen befähigen soll, aber sie soll sie nicht dominieren. Technologie muss eigentlich im Hintergrund Nutzen kreieren und nicht das Leben eigentlich komplexer machen. So, und das ist, glaube ich, der differenzierende Faktor, den wir versuchen, in diesem ganzen Spiel zu spielen.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge geht es um die Frage, wie ein Traditionsunternehmen relevant bleibt, wenn Technologie, Kundenerwartungen und globale Märkte gleichzeitig in Bewegung geraten. Ich bin Aische Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Dr. Axel Kniel, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Miele Gruppe. Miele steht ja seit Jahrzehnten für Premium, Hausgeräte, Qualität und Langlebigkeit. Das Markenversprechen immer besser ist dabei nicht nur ein Slogan, sondern ein Anspruch an Produkte, Service und Führung. Und ich glaube, meine Mutter hat das in den letzten 30 Jahren auch immer sehr bestätigt. Mit Dr. Axel Kniel spreche ich darüber, wie man eine Marke seit über 100 Jahren weiterentwickelt, ohne ihren Kern zu verlieren und welche Rolle Technologie, Kundenerlebnis und vor allem Vertrauen dabei spielen. Am 16. September wird er zudem beim diesjährigen Big Bang KI Festival eine Keynote halten, also es lohnt sich. Axel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl uns doch mal gerne etwas über dich und deinen Weg zu Miele zum Anfang. Was hat dich auf diesem Weg besonders geprägt? Interessiert uns natürlich.
Ja, hallo Aische, erstmal grüß dich und schön, dass wir hier zusammenkommen. An einem ja besonderen Tag, ne? Also wenn man gerade über Technologie und Innovation und KI spricht und die Auswirkungen auf uns, ne? Jetzt haben wir gerade irgendwie die Ankündigung des Anthropic-Börsengangs und gleichzeitig wird OpenAI verklagt und so weiter. Also
ja, sehr spannend.
Es passiert jeden Tag sehr, sehr viel. Und jetzt gehen wir mal kurz zurück in die 70er Jahre. Was verbindet mich mit Miele? Also ich kann mich echt noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich als Kind tatsächlich mich vor die Waschmaschine im Keller meiner Eltern gesetzt habe und fasziniert zugeschaut habe, wie das Wasser damals in das Bullauge gelaufen ist. Und es ist jetzt nicht gelogen, mir eine Stunde lang diesen kompletten Waschzyklus angeschaut habe, begeistert war von dem Weiterticken dieser elektromechanischen Uhr. Das war wahrscheinlich schon so eine frühkindliche Prägung, die habe ich dann erst später wieder aufgegriffen, aber das hat natürlich irgendwie eine sehr, sehr hohe Relevanz bis nach heute auch, weil ich glaube, dass heute die wenigsten Kinder noch 1,5 Stunden vor der Waschmaschine gucken. Wir sitzen und zuschauen, das passiert einfach nicht mehr so. Und ansonsten ist es ein Weg eigentlich, der vielleicht geprägt war durch auf der einen Seite eine extrem hohe Internationalität. Also meine Eltern hatten eigentlich immer schon früh uns in die Welt geschickt und irgendwie wollten sichergehen, dass wir uns mit der Welt außerhalb von Deutschland beschäftigen und Sprachen lernen und viel reisen und so weiter. Das hat sich ja dann fortgesetzt, später beruflich mit meinen Stationen auch in China, in Russland, in Italien und so weiter, was natürlich schon wichtig ist, wenn man jetzt so heute eine Marke, die so eine globale und internationale Präsenz hat, vertreten muss und zu Wachstum ins Wachstum bringen möchte und es eben in so unterschiedlichen Kulturräumen, in denen wir eben auch unterwegs sind, zwischen Asien, Nordamerika und Europa. Und ansonsten bin ich halt geprägt natürlich durch eigentlich immer so ein bisschen dieses Zusammenspiel zwischen einer starken Marke, irgendwie einer Tradition und gleichzeitig der Notwendigkeit, aber das in die Zukunft zu treiben und Transformation nach vorne sicherzustellen. Und das war eigentlich etwas, was sich wie so ein Faden durch meinen Lebenslauf gezogen hat.
Spannend. Miele steht ja für Beständigkeit und Qualität wie keine andere Marke, kann man ja wirklich sagen. Wie verändert sich denn ein Unternehmen mit so einer starken Tradition? Also man muss sich ja verändern, um am Markt bestehen zu bleiben, ohne seine Identität zu verlieren.
Also ich glaube, das eine ist erstmal, es wird ja häufig immer wieder gesagt, dass Tradition wird in diesem Kontext immer so als Hindernis wahrgenommen oder als Hindernis auch formuliert. Und eigentlich, finde ich, sollte man da anders drauf schauen. Tradition ist jetzt nicht klassisch ein Gegenspieler von Innovation und Erneuerung, sondern es ist eher das Fundament. Also es ist ein Fundament, ein wahnsinnig starkes Fundament, auf dem man Erneuerung und Innovation vorantreiben kann. Und in unserem Jahr, in unserem Unternehmen und in der DNA von Miele ist vor 127 Jahren verankert worden, immer besser. Das ist so ein bisschen unser, unsere, ja, unsere DNA, unser Mantra, in dem unsere 23.000 Mitarbeiter weltweit jeden Tag leben. Und was heißt das immer besser oder wo kommt das her? Das kommt daher, dass sich die ursprünglichen Gründer des Unternehmens die Frage gestellt haben, wie können wir erfolgreich sein im Markt? Und das kann uns nur gelingen, indem wir immer billiger oder günstiger sind als alle anderen oder indem wir so viel besser sind, dass dieses Thema billiger und günstiger keine Rolle spielt. Und dieses immer besser wurde damals schon auf die Produkte geschrieben, vor 127 Jahren und hält sich halt bis heute. Das ist am Ende der Anspruch und auch die Anforderungen und Herausforderungen uns alle, dass wir jeden Morgen aufstehen und uns echt die Frage stellen, was können wir besser tun, als wir es gestern gemacht haben? Oder jetzt bezogen auf unsere Kunden, wie können wir das Kundenerlebnis für die noch besser machen? Wie können wir ihr Leben noch einfacher gestalten? Wie können wir zu noch besseren Kochergebnissen kommen oder Waschergebnissen kommen und so weiter? Und deswegen, sage ich mal, hat sich vielleicht die Geschwindigkeit verändert. Es hat sich eine Technologie verändert, es kommen neue Technologien zum Einsatz, aber diese Grundhaltung ist eben das Fundament. Und was heißt das für uns? Wir verändern konsequent die Lösungen, aber was wir eben nicht verändern oder was wir nicht rütteln, sind die Werte, auf denen dieses Unternehmen steht und die Basis für all diese Lösungen sein müssen. Also Qualität, Langlebigkeit, Innovationskraft, Simplizität, Einfachheit in den Lösungen.
Ja, du hast eben schon angesprochen, das Thema Geschwindigkeit, das erwarten die Kunden ja heutzutage auch einen gewissen Grad an Personalisierung und digitale Erlebnisse, ne? Sprich so eine Consumer Experience, wenn man so will. Mhm. Was hat sich da aus deiner Sicht am stärksten verändert, wenn du dir euer Kundensegment anschaust?
Naja, es ist schon so, dass Dinge wie Nachhaltigkeit oder Qualität und Langlebigkeit, gerade bezogen auf eine Premium-Marke, einfach heute ein Hygienefaktor sind. Das wird angenommen, das muss geliefert werden. Das will man gar nicht debattieren oder diskutieren, sondern es muss da sein. Die Herausforderung, glaube ich, und das ist, glaube ich, schon seit Jahren so und das ist nur jetzt vielleicht noch stärker sichtbar, ist, dass diese Kundenerlebnis und diese personalisierte und Premium-Ansprache und Betreuung der Kunden sich an allen Touchpoints immer wieder jeden Tag neu darstellen muss. Und diese Klarheit, das an allen Erlebnispunkten in gleicher Form zu tun, gleich stark zu exekutieren und konsistent zu exekutieren, das ist, glaube ich, nochmal eine neue Dimension oder eine starke Herausforderung.
Mhm. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehört, immer besser. Dafür steht Miele. Wie übersetzt man den Anspruch in die heutige Zeit? Also was sagt man dann? Immer besser, reicht das noch oder was ist eure Erfahrung?
Naja, immer besser ist der Anspruch und das Beste ist das, was die Kunden dann bekommen. Und ich glaube, es gibt Dinge, die sich nicht verändern. Also oder die vielleicht sogar heute noch stärker sind als in der Vergangenheit. Also ich spreche mal so ein Thema an wie Vertrautheit und Vertrauen in eine Marke. Gerade in der heutigen Zeit, ne, ist es eigentlich noch, glaube ich, viel wichtiger geworden, dass Menschen einer Marke wirklich vertrauen können, dass sie wissen, dass die Marke ehrlich mit ihnen kommuniziert, dass sie ihnen nichts vormacht. Und ich glaube, da steht Miele wie keine andere Marke in unserer Branche, aber auch darüber hinaus für genau dieses Versprechen. Deswegen komme ich immer wieder zurück auf das Fundament. Ich glaube, das ist enorm stark. Und wir können gar nicht genug betonen, dass wir eben, egal ob es sich um Daten handelt oder ob es einfach um das Versprechen eines Produktes geht, dass wir dort einfach, glaube ich, einfach mit Abstand Benchmark sind. Und gleichzeitig werden ja Menschen in einer unfassbaren Geschwindigkeit mit neuen Technologien, auch mit angeblichen oder vermeintlichen Innovationen in Kontakt gebracht und in Berührung gebracht. Und immer verspricht man ihnen die noch weißere Wäsche, oder das noch schnellere Kochen oder ich weiß nicht was. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich da mal überlegt, was eigentlich der einzelne Mensch damit wirklich anfangen kann oder was er wirklich davon hat, dann wird es relativ schnell immer ein technisches Gimmick, etwas, was nicht wirklich einen Kundenmehrwert schafft und was man dann eigentlich besser lassen sollte. Und das ist auch nicht unser Spiel. Und das ist, glaube ich, auch die Differenzierung, mit der wir nach vorne hin arbeiten. Immer besser heißt für uns, dass Technologie die Menschen befähigen soll, aber sie soll sie nicht dominieren. Technologie muss eigentlich im Hintergrund Nutzen kreieren und nicht das Leben eigentlich komplexer machen. So, und das ist, glaube ich, der differenzierende Faktor, den wir versuchen, in diesem ganzen Spiel zu spielen. Also weniger Vielfalt in der Technologie, weniger ständig Neues, sondern dafür die Dinge, die wir machen, mit einem dementsprechenden wirklichen Nutzen versprechen.
Ja, spannend. Miele ist ja eine richtige Love-Brand, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kenne das von vielen aus meinem Umfeld. Da kommt irgendwie nichts anderes, vor allem bei Waschmaschinen, habe ich gelernt, sind da bestimmte Personen sehr sensibel. Und meine Frage wäre, bei so einer Love-Brand wie Miele, wie sieht denn da der typische Kunde, die typische Kundin aus? Was für eine Persona steckt dahinter? Das finde ich total spannend, weil ich persönlich kenne sehr viele verschiedene Menschen, die quasi eine Gemeinsamkeit haben, was die Waschmaschine betrifft. Aber ich stelle mir das im Marketing unheimlich schwierig vor.
Ja, ich sag mal, es ist ja nicht nur die Frage, was genau steht eine Persona dahinter und wie vielfältig sind die, sondern dann gibt es ja auch noch viele Regionen und Weltregionen, bei denen sowohl die Marke Miele heute vielleicht sogar für was anderes steht. Also in Deutschland ist es sicherlich die Waschmaschine, die als erstes in den Sinn kommt. Wenn Sie heute jemanden in Hongkong fragen würde, dann würde der nur über die Küche sprechen. Mhm. In Australien würde der nur über die Küche sprechen. Da sind wir in erster Linie eine Kitchen-Brand und gar keine Wäschepflege-Brand. Wir sagen grundsätzlich, es gibt so zwei Typologien, für die das beide relevant ist, also immer eben das Beste zu Hause zu haben oder sich nur mit dem Besten abzugeben. Und das sind zum einen, wir nennen die Status-Seeker ganz klassisch, das sind Menschen, die einfach sagen, mir kommt grundsätzlich, egal in welchem Bereich meines Lebens, nur das Beste ins Haus. So.
Ja.
Und das kann manchmal dann etwas zu tun haben mit Design und einfach oder einfach nur der Marke oder tatsächlich auch mit einem bestimmten Erfahrungswissen. Das sind aber häufig auch Menschen, die Produkte gar nicht zwangsweise selber benutzen. Also gerade in Asien hat man das ja relativ viel. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Demanding Principles. Das sind schon eher die, auf die du dich wahrscheinlich auch beziehst, wenn du so sagst, wir kommen nichts anderes ins Haus. In Deutschland sagt einfach das Leute, die sagen, ich habe mein ganzes Leben lang die Erfahrung gemacht, dass da einfach die Wäsche am besten rauskommt und am besten heißt, die geht nicht kaputt, die Socken bekommen keine Löcher und verschwinden auch nicht. Und und die Wäsche bleibt weiß und ich kann da meine Seidensachen reinlegen und so weiter. Und ich kann der Marke einfach vertrauen, dass sie auf diese Dinge eben Wert legt. Und das ist das viel schwierigere Versprechen über Dauer einzuhalten. Also jenseits des Qualitätsversprechens, habe ich ja schon gesagt, das ist, würden wir niemals berühren, 20 Jahre Lebensdauer ist unser Versprechen und wir testen alle unsere Geräte auf diese 20 Jahre. Das ist auch eben deutlich mehr, als es irgendjemand anders macht in der Branche. Aber eben sicherzustellen, dass dieses Kundenerlebnis dann in der täglichen Nutzung das immer wieder spiegelt und nicht nur ein Marketing-Claim ist in einer Werbung, das ist die große Herausforderung.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das Versprechen einzuhalten eine große Herausforderung ist und dann Schritt zu halten mit der Entwicklung. Wir sprechen ja hier in dem Podcast viel über das Thema KI. Mich würde mal interessieren, wie das bei Miele mit dem Thema KI aussieht. Und zwar insbesondere kann KI im Marketing unterstützen und Prozesse effizienter gestalten. Du bist ja im Marketing bei Miele. Wie lebt ihr das?
Also natürlich kommt es an 350.000 Ecken im Unternehmen an. Und das Schöne, muss ich erstmal sagen, das Schöne an dieser ganzen neuen technologischen Welle ist im Prinzip, dass sich eigentlich alle Mitarbeiter im Unternehmen damit beschäftigen. Also man hat es ja häufiger bei anderen Themen, dass das eine sehr selektive Gruppe ist, die damit eigentlich konfrontiert ist oder sich mit dieser Technologie beschäftigt. Aber mit KI beschäftigen sich auch unsere Mitarbeiter am Band. Und das ist erstmal was Schönes, weil das dazu führt, dass diese Berührungsängste, die ja vielleicht teilweise oder auch die Ängste für die Zukunft und so weiter, die vielleicht teilweise auch berechtigt sind, aber die trotzdem an der Stelle allgemein schneller abgebaut werden, als wenn das so eine Technologie im Schrank wäre, sage ich mal, die nur wenigen zugänglich ist. Und wir haben natürlich uns schon seit Jahren mit der Frage beschäftigt, wo setzen wir es ein und wie setzen wir es ein. Und natürlich ist KI etwas, was ich eigentlich in der kompletten Wertschöpfungskette im Unternehmen einsetze. Wir setzen das in der Entwicklung ein, logischerweise. Es hat einen Kernbaustein in unseren Produkten, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also auch da, was heißt es wieder? Also gleich mal vielleicht zwei Sätze dazu austauschen. Und natürlich beschäftigen wir uns dann auch im Marketing damit und setzen es auch heute schon ein, dort, wo es sinnvoll ist. Und deswegen bindet sich das so quer durch oder zieht sich quer durch die gesamte Wertschöpfungskette. Die Erfahrung zeigt schon, dass das natürlich in unterschiedlicher Geschwindigkeit gelingt. Also zum einen gibt es sicherlich teilweise immer noch interne Hürden, die zu überwinden sind. Also klassischerweise, glaube ich, mit etwas, mit dem viele Unternehmen strugglen, ist, dass die Dateninfrastruktur, die man zur Verfügung hat, eben nicht unbedingt da genau darauf ausgelegt ist. Das heißt, schon wahnsinnig viel Arbeit im Hintergrund notwendig ist, um eben diese Datenstrukturen sauber aufzubauen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder mal Erwartungshaltungen an die KI, die sie aber heute eben noch, ich sage bewusst, noch nicht erfüllen kann und wo man dann wieder mal einen Schritt zurückgeht. Ich gebe mal ein Beispiel, was wir gerade diskutiert haben. Also was zum Beispiel sehr gut funktioniert, wir haben unsere Personas alle in einen Agenten überführt und man kann mit dem Agenten sich unterhalten und eben Fragen stellen. So, das funktioniert ganz gut, die sind super super dargestellt und die kommen auch mit Antworten, die dann helfen, bestimmte Themen voranzutreiben. Wir haben aber andererseits beispielsweise mal versucht, unsere gesamte Market Intelligence über einen Agenten abfragbar zu machen, also der praktisch auf alles zugreift, was wir an Wissen haben, zum Markt, zu Konsumenten und so weiter und so fort. Und stellen halt fest, wenn man dem Agenten dreimal dieselbe Frage stellt, kriegt man aber nicht dreimal die gleiche Antwort, sondern die verändern sich ein bisschen. Und das heißt, es ist eben nicht alles immer sofort nutz- und einsetzbar. Auf der Produktseite ist es echt spannend, weil wir, sag ich mal, schon KI in Produkte eingesetzt haben. Da hat noch gar keiner darüber gesprochen. Und das Spannende ist, jetzt kommt wieder echt wieder Miele raus. Wir haben auch nicht darüber gesprochen, weil wir haben gesagt, das ist ja Technologie im Hintergrund. Das interessiert auch gar keinen, wie wir das machen. Also wir hatten, das ist jetzt mittlerweile schon 4 Jahre her, haben wir einen Backofen mit einer Kamera an den Markt gebracht. Und diese Kamera hat Bilder gemacht von dem Gargut, was du da reingeschoben hast, hat erkannt, was das ist. Und hat daraufhin gesagt, soll ich das jetzt einfach fertig garen? Also ich erkenne, das ist ein Hühnchen, ein Hühnchenbrust oder das ist eine Pizza oder das ist ein Auflauf und so weiter. Soll ich den fertig garen und dir Bescheid sagen, wenn er fertig ist? So. Das hat logischerweise auf KI zurückgegriffen und wir haben Millionen von Bildern gesammelt, ja, um das eben permanent zu verbessern, haben aber nie drüber gesprochen. Wenn du heute über eine Messe gehst, gibt es Wettbewerber, die auf jedes Produkt 10 KI-Aufkleber drauf pappen und sagen AI hier und AI there und so weiter. Und ich sage immer, ja, aber so what? Ja,
vieles also, Automatisierung auch tatsächlich.
Genau. Vieles einfach nur Sensorik, ja, oder Automatisierung hat mit KI nicht viel zu tun, aber es ist halt eine Consumer Story. Und da sind wir halt dann doch irgendwie ostwestfälisch zurückhaltend und sagen, müssen wir nicht so nach vorne klopfen die ganze Zeit.
Und habt ihr eine eigene KI oder nutzt ihr ein bestehendes System?
Nee, wir nutzen bestehende Systeme, auch weil man ehrlicherweise schon auch feststellen muss, dass sich das permanent auch weiterentwickelt. Ja? Ich meine jetzt hier nicht für einen spezifischen Werbung. Ich sag mal privat, was ich mache. Ja? Ich wechsle halt auch immer wieder und ich nutze mehrere parallel und suche mir immer aus, wo glaube ich denn, wo ich jetzt die beste Antworten habe. Manchmal nehme ich auch dann eine Mischung aus beidem.
Und die Geschwindigkeit, ich mache das auch.
Genau, ne? So, und die Geschwindigkeit der Veränderung ist ja so wahnsinnig schnell, dass es auch, glaube ich, im Moment jedenfalls noch der bessere Weg ist, das so zu machen.
Und wenn wir noch beim Thema KI und Marketing bleiben, das Thema Online-Sichtbarkeit war ja bisher vor allem ein SEO-Thema. Jetzt kommt noch die Sichtbarkeit in KI-Systemen dazu. Und Geo, ist das ein Thema bei Ihnen sicherlich und wie gehen Sie damit um?
Also erstmal, das ist wahnsinnig relevant und es ist eine Kernfrage auch genau in der Abmischung und Abwägung. Ne? Also wie viel mache ich noch SEO, wie viel gehe ich schon in Geo und so weiter und wir merken ja auch, dass diese Welten teilweise eben jetzt mergen. Also wenn man sich mal nur anschaut, was eben Google macht, dann sind das eben zwei Welten, die irgendwie trotzdem so miteinander auch kommunizierende Röhren sind. Das Schöne ist erstmal, wir testen natürlich permanent und stellen Fragen in die verschiedenen LLMs, um rauszufinden, wie wir da eigentlich positioniert sind heute als Marke in Miele. Und wir sind erstmal da heute sehr, sehr gut positioniert. Und trotzdem stellen wir fest, dass natürlich die Notwendigkeiten dessen, was wir tun müssen, um bei Geo sehr gut zu scoren, andere sind und ganz andere sind, als wir das vorher gemacht haben mit SEO. Und da haben wir natürlich immer noch wahnsinnige Aufgaben zu erledigen. ja, diese Konsistenz, eben auch alle die notwendigen Plattformen immer wieder und permanent zu bespielen, sicherzustellen, dass eben wir dann mit den richtigen Themen immer wieder gefunden werden und so weiter. Also du kennst diese Themen alle, aber das ist eben eine große Anforderung und jetzt muss man immer ja eben abwägen, wie viel, in welcher Geschwindigkeit steckt man wie viel da rein versus was macht man noch in der, schon fast muss man sagen, jetzt ja Old Fashions SEO, auf der Old Fashions SEO-Seite. Ist ein spannendes Thema und ist ja auch ein Wettrennen, was immer weitergeht, weil sich ja auch die LLMs verändern. Das heißt also, sowohl die Fragen und die Fragen, wie nachher gefunden wird, sich ja verändern, so wie sich Google immer verändert hat. Ne?
Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die unterstützen und helfen natürlich, aber gerade bei so einer etablierten, sehr renommierten Marke wie Miele muss man da höchstwahrscheinlich was Spezielles aufsetzen, wie man künftig auch in dem System gut auffindbar ist. Ne? Weil ich glaube, wir wissen ja aus Untersuchungen, dass die Suchen weg von Google, selbst wenn man bei Google sucht, antwortet ja das KI-System, viele eben über ChatGPT und Co. Sozusagen ihre Produkte suchen. Also geht mir ja auch nicht anders, weil es einfach schneller geht.
Genau. Und das sage ich gerade, wir sind da echt gut aufgestellt. Also das ist erstmal schön. Das zeigt auch, dass wir schon weltweit eine gewisse Konsistenz auch in den verschiedenen Foren und so weiter eben haben, was bezogen auf für was wir stehen. Also wenn jemand eben fragt, ja, was ist denn die richtige Waschmaschine, die ich kaufen sollte? Welcher Hersteller hat die größte Nachhaltigkeit? Wie sollte ich meine Premium-Küche ausstatten und so weiter? Dann haben wir schon eine hohe Trefferquote. Jetzt sagen wir immer besser, reicht uns nicht. Ja, muss natürlich immer weitergehen. Und trotzdem ist das, glaube ich, ein Lernen für die Organisation, die sich jetzt sehr lange darauf fokussiert hat, sicherzustellen, dass der eigene Website-Auftritt eben der richtige ist, dass die richtigen Produktinformationen auf allen Online-Seiten weltweit immer verfügbar sind und so weiter. Jetzt eben zu sagen, ich muss das anders machen, ich muss andere Arten von Content generieren, ich muss auf andere Plattformen gehen und so weiter. Das ist eben, ja, das ist etwas, an dem wir jetzt zu arbeiten haben, klar.
Ja, also viele, also alle eigentlich, ne, die in KI-System gefunden werden wollen, müssen jetzt nochmal eine andere Strategie sich überlegen. Und auf der bestehenden, wenn man eine gute SEO-Strategie hatte, hilft das ja schon mal ungemein, aber nichtsdestotrotz muss man da jetzt nochmal andere Hebel in Bewegung setzen. Und das Thema künstliche Intelligenz in Unternehmen und Organisationen, das ist ja häufig nicht ein Technikthema, hat man jetzt gesehen, nach den ersten 2, 3 Jahren vom KI-Hype. Man spricht sogar schon in einigen Fällen von KI-Friedhöfen in Organisationen und Unternehmen. Wo ist die Herausforderung? Was habt ihr bei euch beobachtet? Weil ich sag mal, so ein KI-System haben und einführen, was funktioniert, ist die eine Sache, aber die andere ist, wird das genutzt und bringt das wirklich Effizienz mit sich oder ist es einfach noch mehr Arbeit?
Also es ist in vielen Fällen auch erstmal noch mehr Arbeit, ne? Das muss man auch echt sagen. Es sind, glaube ich, mehrere leicht unterschiedlich gelagerte Themen. Es gibt rein technische Themen, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Also um die Nutzung eben wirklich auch voll sich entfalten lassen zu können, brauche ich bestimmte, Datenstrukturen und so weiter, die das überhaupt ermöglichen. So, das ist so der eine Teil. Da kann man aber dran arbeiten. Das ist einfach nur, wie soll ich sagen, harte Detailarbeit, die zu erledigen ist. Dann gibt es natürlich den ganzen Angstteil oder den Sorgenteil. Und ich glaube, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Die Menschen haben, und zwar gar nicht Sorge davor, sie selber zu nutzen, weil das machen sie im Alltag in einer unfassbaren Breite, das wissen wir ja. Aber sie haben natürlich trotzdem Sorge, was das mit ihrem Job macht, mit ihren Arbeitsplätzen macht und so weiter. Und jetzt sind wir als Familienunternehmen, natürlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, fühlen wir uns schon sehr, sehr verpflichtet, sie auf diesem Weg mitzunehmen. Da gibt es vielleicht andere Länder und andere Organisationen, die dann da viel radikaler und brutaler mit umgehen. Das wollen wir gar nicht. Und trotzdem haben wir die Notwendigkeit, Prozesse eben anders zu gestalten. Prozesse, die heute von Menschen gemacht werden, eben nicht mehr durch Menschen machen zu lassen, sondern eben über die KI abzubilden, um die Kraft der Menschen woanders einsetzen zu können. Aber die Frage ist halt, wie nehme ich sie auf dem Weg mit? Wie nehme ich ihnen diese Sorge, ja, dass wir das wirklich so meinen, wie wir das sagen? Auch wenn wir 127 Jahre immer gesagt haben, was wir machen und gemacht haben, was wir gesagt haben. Und trotzdem ist diese Sorge da. Und wir versuchen das dann eigentlich abzubilden. Auf der einen Seite, indem wir natürlich so eine AI-Academy haben, in der wir also die Menschen wirklich trainieren, ihnen zeigen, was es gibt, Lösungen vorschlagen und so weiter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sie eben auch, das so läuft es bei uns unter Everyday AI, das wirklich auch für alle nutzbar machen und ihnen die Möglichkeit geben, damit eben auch zu spielen, zu hantieren und zum Dritten schon sehr transparent machen, wo wir dann eben schon die ersten Use Cases auch haben und die eingesetzt haben. Ich bin jetzt rein bei internen Prozessen, bei Produkten ist es eh schon da, aber in internen Prozessen und ihnen zu zeigen, was es eben in ihrem Leben vereinfacht, in ihrer Arbeit vereinfacht und eben Kapazitäten freisetzt, um sich mit anderen, viel wichtigeren Dingen beschäftigen zu können. Und am Ende ist es eine Führungsaufgabe. Also wahrscheinlich noch mehr als alles andere. Ich finde das so ganz spannend, ne, wenn man dann sagt, ersetzt eigentlich die KI irgendwann die Führungskräfte oder Leadership und was es da für Szenarien gibt und so weiter. Ich glaube, dass diese menschliche Führung in der jetzigen Zeit eher wichtiger geworden ist, als unwichtiger geworden ist. Das Mitnehmen von Menschen in so einer Transformation, die ja so fundamental ist etwas, das können nur andere Menschen machen. Bin ich jedenfalls meine felsenfeste, vielleicht etwas altertümliche, tradierte Überzeugung. Und deswegen ist es noch viel wichtiger, dass wir eben unseren Führungskräften auch sie A, trainieren und enablen und so weiter und ihnen aber dann auch B, die Möglichkeit geben, das mit ihren jeweiligen Teams auch auszuarbeiten.
Ja, und das heißt, Führung hat sich natürlich auch für dich im Alltag insofern geändert, dass man jetzt anders arbeitet mit seinem Team.
Ja, zum Teil natürlich anders arbeitet. Ja, und trotzdem, also kann ich nur eins sagen, ich bin eher jemand, der mehr Zeit mit seinen Mitarbeitern verbringt als weniger. Ich möchte nicht, dass meine Interaktion mit meinem unmittelbaren Team sich nachher nur von Agent zu Agent abspielt. Ich glaube nicht, dass es das besser und stärker macht, nach vorne gerichtet.
So. Nee, zumal deswegen, dann ja die KI mit der KI einfach spricht, ne?
Ich weiß nicht, was daraus kommt. Ich weiß nicht, ob dann die Marke Miele noch das Gleiche ist und für das Gleiche steht, wie sie heute ist. Ne? Und am Ende des Tages, jetzt komme ich wieder zurück, also wir machen Consumer Products, diese Produkte werden von Menschen benutzt, vielleicht auch irgendwann mal in 10 Jahren von humanoiden Robotern im Haus, aber sie werden immer noch tagtäglich bei dir, bei mir zu Hause, bei anderen Menschen im Haus sichtbar sein. Also auch wenn vielleicht irgendwann mal ein Teil der Menschen sich einen humanoiden Roboter als Haushaltshilfe leistet, aber die Interaktion wird schon noch da sein. Und dann ist so dieses Mensch-Mensch-Interaktion schon nach wie vor, glaube ich, enorm wichtig. Die Technologie wird es einfacher machen, die wird neue Erlebnisse kreieren, die wird dir helfen, dass du einfach immer so ein perfektes Erlebnis hast, wenn du kochst, ja, und dich freuen kannst darüber und so weiter. Das wird alles da sein, ne? Aber es ist immer noch dieses Zwischenmenschliche, ne? Die Feuerstelle ist immer noch das Zusammenkommen der Menschen.
Ja, das stimmt. Deshalb sitzt man ja auch bei Partys, sitzen ja dann irgendwann alle immer in der Küche. Das ist der Ort, wo sich dann alles konzentriert am Ende. Wenn wir nochmal vom deutschen Markt weg und auf internationale Märkte schauen, wo verändert sich Wettbewerb aktuell am schnellsten?
Also bei uns wahrscheinlich wie in vielen, vielen anderen Branchen ist natürlich der Wettbewerb, der aus Asien kommt und da insbesondere aus China kommt, schon phänomenal. Also der ist schon extrem groß und zwar in der Geschwindigkeit, mit der innoviert wird, neue Produkte auf den Markt gebracht werden. Man muss auch fairerweise sagen, die werden auch qualitativ besser. Also dieses Narrativ von früher, die machen aber auch Produkte, die alle sofort auseinanderfallen.
Naja, die billige chinesische Kopie gibt es jetzt nicht mehr so viel.
Genau, die gibt es immer weniger. Da ist immer noch ein riesiger Qualitätsunterschied, aber der ist jetzt nicht auf den ersten Blick sofort erkennbar, sondern der zeigt sich nachher eben dann, wenn man das Produkt zu Hause hat. Es gibt noch einen Vorteil, den wir haben, so in der Hausgerätebranche. Die Menschen haben in der Regel nicht so wahnsinnig viel Lust, sich ihre Hausgeräte ständig auszutauschen. Das ist nämlich echt aufwendig. Also weißt du ja, ne? Also wenn deine Waschmaschine oder dein Backofen kaputt geht und du musst den austauschen oder dein Kochfeld, das ist schon echt lästig. Also
Ja, da braucht man einen Techniker vor allem.
So, da brauchst du einen Techniker und das Ding ist schwer und da muss es geliefert werden, muss einer zu Hause sein und in der Küche, wenn etwas kaputt ist und dann die Ausbau, die Maße vielleicht nicht mehr ganz passen. Also es ist so, deswegen ist schon gut, wenn die Dinge lange halten. Und deswegen, sag ich mal, führt auch nicht jede vermeintlich kommunizierte Innovation sofort dazu, dass die Menschen sagen, ah, dann schmeiße ich jetzt mal meinen Backofen raus, da ist jemand Neues gekommen. Aber in dem Augenblick, wo man sich mit der Küche beschäftigt, in dem Augenblick, wo man sagt, ich möchte jetzt gerne mal meine Küche neu erneuern oder ein neues Haus zieht, ist es natürlich dann schon sofort ein Thema. Und deswegen ist dieser Wettbewerb ernst zu nehmen. So. Und ich gehe jetzt nicht auf Wettbewerbspolitik ein, da gibt es noch ein paar andere Themen. Aber
ja, die sind ja auch eher makro.
So. Wir nehmen das als Ansporn. Also man kann auch China, man kann auch diesen Wettbewerb ist immer gesund, solange er fair ist. Das ist so ein bisschen die andere Frage, aber er ist immer erstmal gesund und er ist Ansporn, die eigene Innovationsgeschwindigkeit zu beschleunigen, schneller zu werden, noch besser zu werden, den Konsumenten noch besser zu verstehen und darauf zu reagieren und zu antworten. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir dann gemeinsam haben und nicht darüber zu lamentieren, dass jetzt die Chinesen auch gute Waschmaschinen bauen.
Wie ist denn das Verhältnis vom Business im Ausland zum Inland bei Miele?
Also wir machen rund 27% des Geschäftes in Deutschland und der Rest wird im Ausland gemacht.
Ja, und der wichtigste Markt ist Asien oder ein anderer?
Also der größte, also jetzt mal rein von unserem eigenen heutigen Geschäft ausgeht, ist der zweitwichtigste und zweitgrößte Markt die USA. Und dann kommt eine ganze Kette von Märkten, die so in einer ähnlichen Größenordnung sind, die sich wirklich weltweit verteilen. Also Australien, UK, natürlich auch die naheliegenden hier wie Österreich, Schweiz und Holland und Belgien, aber eben auch China. Also es ist schon eine sehr, sehr breite Verteilung dann auf der nächsten Ebene. Wenn man über Wachstum nachdenkt, ist natürlich Asien ein hochinteressanter Markt. Und zwar auch außerhalb, vielleicht auch gerade außerhalb von China. Wir haben sehr, sehr starkes Wachstum in Ländern wie Japan, die so überhaupt nicht auf dem Schirm sind, oder Korea, wahrscheinlich so ziemlich als einzige internationale Hausgerätemarke. Und natürlich ist Nordamerika ein Riesenpotenzial.
Spannend. Und da ist sozusagen auch das gleiche Markenimage entscheidend oder transportiert man da andere Inhalte?
Nein, also die Marke steht weltweit für die gleichen Inhalte und die gleichen Themen. Was wir natürlich tun müssen, ist in der Kommunikation etwas zu differenzieren, weil es natürlich Märkte gibt, in denen haben wir eine ungestützte Bekanntheit von unter 10%. Und es gibt Märkte, da haben wir eine ungestützte Bekanntheit von über 90%. Und da ist natürlich die Frage der Botschaften, die wir dann senden, um die Marke überhaupt in den Kopf der Menschen zu bekommen, nochmal eine andere. Wir haben jetzt zum Beispiel in den USA letztes Jahr eine neue Kampagne gelauncht, Rumored for a Reason, die wirklich also sehr spitz und sehr lustig versucht, irgendwie die Marke in den Kopf der Menschen zu bekommen. Ja, weil wir halt eine sehr, sehr niedrige, trotz der Größe des Marktes und unseres Geschäftes, eben noch eine sehr, sehr kleine Marke sind in der Bekanntheit.
Ja, finde ich immer wieder interessant zu sehen, wie deutsche Traditionsmarken international erfolgreich sind und wie man das sozusagen noch justieren kann. Wir haben so gegen Ende habe ich immer eine Frage, die mich persönlich besonders interessiert. Wir haben ja vorhin schon mal kurz dazu gesprochen, welche KI-Tools du nutzt und beruflich und privat. Gibt es so ein bestimmtes Tool, was dich kürzlich überrascht hat? Weil wie gesagt, das ändert sich ja gefühlt irgendwie sekündlich und wenn man Glück hat, kann man wöchentlich mithalten. Aber
genau. Also wie gesagt, also ich sage mal, das, was ich am häufigsten und am meisten benutze, ehrlicherweise ist Claude. Also ich bin jetzt privat, spreche jetzt über meine private Nutzung und dann eben auch immer noch ChatGPT, aber das sind so die beiden, die so mein tagtägliches Leben irgendwie mitgestalten oder immer mit dabei sind. Und dann finde ich es immer wieder spannend, wenn was Neues rauskommt. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, gerade vielleicht jetzt für Marketing natürlich wahnsinnig spannend, diese Veo 3-Geschichten und was da jetzt alles geht in der Generierung von Videos mit dem richtigen Ton und so weiter. Ich finde ich beeindruckend, ja, kann man ziemlich viel mit rumspielen. Die Frage, wann man sowas dann mal einsetzen kann, ist dann immer noch mal, also wirklich einsetzen kann, in einer echten Kommunikationskampagne, ist noch eine spannende Frage. Ja. Also hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, was es da teilweise für einen Ärger gab für Marken, die also zu stark KI-basiert oder KI-generierte Werbekampagnen gelauncht haben. Irgendwie scheint dann so die breite Konsumentenbasis dafür noch nicht bereit zu sein, ja, oder noch nicht, jetzt noch nicht, ja. Aber das sind natürlich trotzdem Tools, mit denen man das Testen von Kampagnen extrem gut und extrem einfach gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch noch eine Frage der Zeit, bis es dann, bis es dann normal wird. Ne?
Und gibt es einen bestimmten Prompt oder einen Denkansatz, einen Tipp, den du unseren Zuhörenden mitgeben kannst, der so ein kleiner Gamechanger ist oder vielleicht auch sogar ein großer?
Das können sicher andere besser beantworten, aber ich, für mich ist also dieses Thema, die Qualität der Frage entscheidet über die Qualität der Antwort. Ist eigentlich so das, was man sich da immer wieder vor Augen führen muss. Und wenn man drüber nachdenkt, sagt, also was passiert denn im sonstigen, was haben wir denn im sonstigen Leben in Kontexten immer für Herausforderungen? Wenn ich eine Agentur briefe zu einer neuen Werbekampagne, dann ist die Frage, wie gut die Antwort dessen wird, was mir geliefert wird, sehr stark davon abhängig, wie stark ich genau beschreiben kann, was ich möchte, wie stark ich den Kontext setze, wie viele Informationen ich bereitstelle, wie genau mein Briefing ist. Desto besser wird die Antwort. Wenn ich einen Berater im Haus habe und ich gebe dem einen Beratungsauftrag, je konkreter ich das mache, was ich gerne beantwortet haben möchte, desto besser wird die Arbeit. Und so ein bisschen ist das irgendwie bei der KI auch so. Wenn ich eine sehr generische Frage stelle, dann kriege ich alle möglichen Antworten. Die sind immer ganz lustig und ganz spannend. Aber ob sie mir wirklich helfen, weiß ich nicht. Und man muss Zeit investieren in diese, sage ich mal, Ausarbeitung der Fragenqualität.
Ja, ja. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch, ich merke auch, wenn man mal schnell was formuliert, dann muss man am Ende nochmal 10 Prompts hinterher schießen. Genau. Daher versuche ich mir immer gleich beim ersten Mal die Zeit zu nehmen, um das vernünftig zu prompten.
Absolut.
So, zum Ende habe ich immer unsere traditionelle Festivalfrage. Du bist ja auch bei uns beim Big Bang KI Festival in Berlin im September dabei. Und mit wem würdest du beim Festival gerne essen gehen und warum, interessiert mich natürlich.
Boah, also die Speakerliste ist ja beeindruckend, ne?
Ja,
die ist sehr beeindruckend.
Also wir freuen uns täglich, dass da neue spannende Personen dazukommen.
Und das sind schon, sag ich mal, alles Menschen, die aus unterschiedlichen Perspektiven, die ich einfach wahnsinnig spannend fände, ne? Also jetzt so Newscomer irgendwann mal zu hören, was der über, ist natürlich wahnsinnig interessant und so weiter. Am liebsten hätte ich sie alle so bei einem gemeinsamen Abendessen. Ich würde auch kochen, irgendwie auf unseren Miele-Geräten.
Ja,
und wir würden mal so ein Roundtable machen, angefangen von der Philosophie, da gibt es ja auch ein paar ganz spannende Redner, über die Politik bis hin zur Wirtschaft und uns austauschen zu der Frage, wie KI die Welt verändert.
Ja, da wäre ich auch gerne dabei. Das würde ich auch sehr spannend finden, wenn man das hinbekommen könnte. Vielleicht ist das ja ein Format, an dem wir mal arbeiten können.
Ja, oder wir könnten ja einen historischen Agenten mit dazu holen, einen Leonardo da Vinci.
Wie der das sieht,
Der uns hilft, die Brücke zu schlagen, ja, was wir eigentlich heute tun können, was in 100 Jahren auch noch relevant ist.
Ja.
Oder so.
Ich merke, das wäre ein sehr spannendes Gespräch. Lieber Axel, danke dir für dieses spannende Gespräch erstmal. Was hängen bleibt, ist, Zukunft entsteht nicht nur durch neue Technologien, sondern vor allem durch die Veränderung, Veränderung mit Klarheit, Haltung und auch langfristigem Denken zu verbinden. Das ist ja sozusagen Mieles Erfolgsgeheimnis. Wenn euch genau solche Perspektiven interessieren, dann lohnt es sich der Besuch beim Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Danke dir, Aisha. Bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.